Wir werden noch ein bisschen diskutieren, weil ich so einen streitbaren Kommentator des Zeitgeschehens wollen wir natürlich nicht weggehen lassen. Und auch Ihnen zu Ehren, muss ich sagen, haben wir gedacht, das reicht doch, ich kann Ihnen ja nicht das Wasser reichen. Wir haben also eine Kollegin und einen politischen Kopf eingeladen, damit wir noch ein bisschen die gegenwärtige Verfassung Europas und sofort, ich rufe die noch auf. Ich strecke jetzt ein bisschen, damit umgebaut werden kann hinter uns, verstehen Sie? Aber ich muss eins noch sagen, wir haben uns kennengelernt in Paris. Ich habe als junger Student in Bonn, habe ich natürlich ihre Bücher gelesen und ich weiß noch, dass der Professor mir damals sagte, ja, das reicht nicht, wenn Sie nur Alfred Grosseas Das Bündnis gelesen haben für die NATO, da müssen Sie noch ein bisschen mehr lesen als das. Ich hatte das Gefühl, ich hatte alles in dem einen Buch gelesen, was ich brauche und war dann sehr froh, als wir uns dann 2000 in Paris kennenlernten. Aber ich lernte da noch mehr Leute kennen, nämlich meine wunderbare Kollegin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michaela Wiegel. Wir waren auf dem Weg zu einer wunderbaren französischen Institution, nämlich die Vœux. Das sind die Neujahrswünsche, die jedes Ministerium macht. Es gibt dann Champagner und Austern. Jedenfalls gibt es die bei den großen Ministerien. Und einer, der auch Austern mag und das gute Leben Frankreichs zu schätzen weiß, aber natürlich auch ein politischer Kopf ist, der in Frankreich und in Deutschland seine Formation Politik und Publik erfahren hat, das ist Daniel Cohn-Bendit. Michaela Wiegel, Daniel Cohn-Bendit, bitte auf die Bühne für eine Diskussion mit Alfred Grosseas. Sie sitzen neben mir hier. Michaela, du sitzt dann neben... Nein, das ist meiner. Das ist für den Ton jetzt wichtig. Die Kollegen haben das schon so. Dani. Ja, aber du kommst als erster dran, Dani. Entschuldigung, ich halte nichts davon, dass man sich irgendwie persönlich kennt und duzt und dann im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit so tut, als wäre man ganz völlig distanziert und neutral und würde, also ich duze mich mit Dani Cohn-Bendit und mit Michaela Wiegel und werde das jetzt auch nicht verstecken. Dani, du hast eine ganz andere, würde ich mal sagen, politische Prägung und politische Reise hinter dir als Alfred Grosseas, aber wie würdest du jetzt aus deiner Sicht, der du eigentlich aus der europäischen Linken kommst, aus der Studentenrebellion, wie würdest du die Verdienste Alfred Grosseas zusammenfassen?
Also dieser Unterschied stimmt nicht. Er steht auf Camus gegenüber Sartre, ich auch.
Okay.
Er ist ein Atheist, ich auch. Und er liest jeden Tag L'Equipe, die Sportzeitung, ich auch. Also wir sind sehr nah aneinander. Ich würde sagen, was Alfred einfach auszeichnet, ist das, was er auch in seinem Buch schreibt, von Camus übernimmt, solidaire mais solitaire. Er ist sein eigener Kopf. Und es ist kein Wischiwaschi bei ihm. Ja, er sagt, er ist für die deutsch-französische Freundschaft. Wenn ihm etwas nicht gefällt, dann sagt er. Wenn er Israel kritisieren will, dann macht er es und hat keine 5 Verbeugungen, bevor er eine Katze nennt. Und das zeichnet ihn aus. Und das ist auch, und er ist nicht in dieser dummen Rechts-Links-Kategorien einzuführen, sondern er sagt, hier sagt ein Mensch was Richtiges, ist mir egal, ob er von rechts kommt oder von links, und hier sagt er was Falsches, das ist mir egal, ob er von rechts oder von links kommt. Das ist im Grunde genommen der Mensch Alfred Grosseas oder der Denker Alfred Grosseas.
Ja, gut, jetzt dürfen Sie, dagegen natürlich in seiner Bescheidenheit.
Danny ist der einzige 68er, der die Grundmoral behalten hat und die Demokratie dazugelernt hat.
Das würde Joschka Fischer jetzt natürlich zurückweisen, das ist ganz klar. Aber jetzt möchte ich Michaela Wiegel noch mit einschließen und ins Spiel bringen, die auch beide Kulturen ist, verheiratet, führt also sozusagen eine deutsch-französische Familie und kennt sowohl persönlich als auch kulturell, als auch journalistisch beide Länder. So, ich habe das Gefühl, Alfred Grosseas hat es eben in seiner Ansprache, in seiner Dankesrede ja auch gesagt, die Klischees haben zwar abgenommen, über das Verständnis von den beiden Ländern gegenseitig hat also zugenommen, aber in der Krise kommt ja doch wieder so ein Verdacht auf. In Frankreich hat man das Gefühl, Deutschland hat eigentlich gewonnen. Das ganze Euro-Projekt Deutschland ist stärker geworden, während andere Länder entweder stehen geblieben sind oder schwächer geworden sind. Und die Deutschen haben den Verdacht, alle gucken uns nur an und wollen, dass wir für alles bezahlen. Wie stark ist, sagen wir mal, jetzt im Augenblick, wie brechen da alte Entfremdungen wieder auf?
Also wir haben vorhin, Alfred Grosser hat es dankenswerterweise in seiner Rede auch erwähnt, über die unterschiedlichen Medien gesprochen. Und in der Tat kann man sagen, dass es gewisse Medien gibt, die mit diesen Klischees spielen und diese auch bewusst einsetzen. Aber ich würde doch insgesamt sagen, dass angesichts der Schwere der Krise, ich finde, dass man doch immer noch ein ganz nuanciertes Bild hat. Ich fand, es ist etwas vergessen worden bei der Ehrung von Alfred Grosser, nämlich, dass er immer Frauen gefördert hat und immer in Paris laufen, in Paris und in Deutschland. Denn alle, das war sozusagen eine Bedingung, dass sie auch der deutschen Sprache zugewandt sein müssten. Es gibt sehr viele junge Französinnen oder inzwischen nicht mehr so junge Französinnen, die von Herrn Grosser gefördert wurden und die sich wirklich gut auskennen in der deutsch-französischen Beziehung. Und ich glaube, das ist schon auch etwas ganz Wichtiges, das man erwähnen sollte bei dieser Zivilgesellschaft.
Aber ich habe nur eine geheiratet und die war vor unserer Heirat, vor 53 Jahren, noch nie östlich von Paris gewesen.
Ah, okay. Alfred Grosser, gut, auch wenn das Verständnis zugenommen hat zwischen den beiden Ländern, und auch wenn, ich glaube, beide jetzt schon über viele kulturelle Schatten gesprungen sind, um aufeinander zuzugehen, um die Euro-Krise zu lösen. Aber gibt es da nicht auch Grenzen, die einfach in der Historie begründet sind? Man kann sich doch nicht, wenn wir jetzt davon reden, dass möglicherweise der große Wurf wäre, wir schaffen mehr Europa, dann gibt es auch mehr Geld, vor allen Dingen natürlich aus Deutschland, aber dann haben wir aber auch mehr Europa und eine richtige politische Union. Ist es denn wirklich vorstellbar, dass ein französischer Präsident sich vorschreiben lassen würde von einem europäischen Finanzkommissar, dass er die Rente nicht, das Rentenalter nicht von 62 wieder auf 60 herabsetzen lässt, dass er sich vorschreiben lässt.
Hat er auch 500, nicht gemacht.
Ja, aber für ein paar hunderttausend Leute schon.
Ja,
aber
das ist ein Unterschied.
Okay, aber sagen
das
wir...
Das muss man beschreiben, richtig beschreiben.
Formulieren wir es anders. Ist es vorstellbar, dass ein französischer Präsident sich vorschreiben lassen würde von einem Brüsseler Finanzkommissar, wie hoch das Rentenalter in Frankreich zu sein habe? Oder wie viele Stunden die Arbeitswoche zu haben?
Da muss ich zurückgehen auf die Geschichte, die heute Abend nicht mehr gekannt wird. Man spricht ununterbrochen vom Élysée-Vertrag. Als de Gaulle nach Haus gefahren ist im September 1962, schreibt Adenauer mit der Hand an Robert Schumann, ich habe während seiner ganzen Reise daran an Sie mit Dankbarkeit gedacht, denn am 9. Mai 50 haben Sie geschaffen. Und Robert Schumann hat etwas geschaffen, was mutig war in der Zeit. De Gaulle hat sich zu dem bekehrt, was er bekämpft hat, und hat Millionen Franzosen mitbekehrt. Das ist ein großer Verdienst. Aber im Sinne des Nicht-Supranationalen. Und in diesem Sinne ist es schwer vorstellbar nach de Gaulle, dass ein französischer Präsident was vorschreiben lässt, weil die Linien von Robert Schumann verlassen worden ist zugunsten des Intergouvernemental. Und das hat de Gaulle öfters gesagt. In Brüssel, das sind nur Bürokraten, also das sind Angestellte. Und die Staaten haben eigentlich die eigentliche Macht in Europa. Und das hat sich bis heute weitgehend fortgesetzt mit dem Hintergrund des französischen Nationalismus. Ich zitiere eine Formel von Georges Pompidou, der leider gesagt hat, 64 als Premierminister, La France doit jouer le rôle de l'Europe. Nicht un rôle en Europe, le rôle de l'Europe. Und das ist im Untergrund bis heute noch geblieben. Der französische Präsident wird akzeptieren, dass andere bestraft werden.
Okay, ja, okay. Das heißt,
aber wenn es heißt, Frankreich soll bestraft werden, weil zum Beispiel Finanzen, und ich gebe nur ein ganz kurzes Beispiel, seit 1982 haben wir ein deutsch-französisches Abkommen im Sinne des Élysée-Vertrags, als Anhänger des Élysée-Vertrags, der sagt, jedes Jahr schickt der französische Präsident und der deutsche Kanzler sein Haushalt fürs nächste Jahr ans andere Land, bevor er es zum Parlament schickt. Das ist nie gemacht worden. Das ist schon ein Minimum des gegenseitigen Information. Ich hoffe, es wird weitergehen und dass übermorgen entschieden wird, dass man in diese Richtung weitergehen wird. Die Schwierigkeit ist nur, dass François Hollande eine allzu große Fraktion hinter sich hat. Und wenn man eine große Fraktion hat, sind die Streitereien innerhalb der Fraktion besonders groß.
In Ergänzung kann man dazu sagen, zum 40. Jahrestag wurde auch etwas relativ Revolutionäres vereinbart, nämlich dass die Minister einer Regierung an den Kabinettssitzungen der anderen teilnehmen können. Das wurde dann ein, zweimal gemacht und seither hat man es vollkommen vergessen. Das heißt, auch wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, sind wir eigentlich bereit, uns so weit in die Karten gucken zu lassen?
Wenn man die Frage so stellt, kann man sie nicht beantworten. Aber ich kann es anders sagen. In Frankreich sagt man, wir werden unsere Souveränität nicht weitergeben. Was man den Franzosen und den Deutschen klar machen muss, in 25 Jahren wird kein einziger europäischer Staat mehr an den G8 teilnehmen. Nicht mal Deutschland. Ja, und jetzt müssen wir entscheiden, wollen wir wieder Souveränität haben? Dann müssen wir sie europäisch haben, sonst haben wir keine. Das ist eine einfache Lüge. Frankreich hatte gegenüber der Finanzkrise keine Souveränität.
Ja, und
keine. Italien nicht, die haben sie nicht.
Und das ist etwas, was erklärt werden muss. Eins, dem Bundesverfassungsgericht, der das immer noch nicht verstanden hat. Und das Wort Souveränität kommt 10-mal vor im Lissabon-Urteil. Und Leuten wie Egon Bahr und anderen, die sagen, der 2+4-Vertrag hat ja gesagt, dass Deutschland voll souverän ist. Das stimmt gar nicht. Deutschland ist voll souverän geworden im Vergleich zu 1945. Es gibt keine 4 Alliierten mehr, es gibt keine ausländischen Truppen mehr in Berlin und so weiter. Aber nicht souverän, mehr souverän als alle anderen Staaten in Europa, die auch einen großen Teil der Souveränität unter anderem der Währung abgegeben haben. Und völlig im Sinn von Dani, das müsste doch eingesehen werden, dass da weitere Schritte gemacht werden müssen, damit wir überhaupt in der Welt noch Geltung haben.
Aber gut, ich will jetzt nicht verfassungsrechtliche Seminare eröffnen, aber es geht ja auch zum Teil um Demokratie. Und Dani, du hast eben gesagt, das ist das Gute an Alfred Grosseur, er nennt eine Katze eine Katze. Was ich rausarbeiten wollte mit euch ist, es gibt also Grenzen der Integration, weil eben etliche Partner, Berlin und Paris, gar nicht dazu bereit sind. Da gibt es eben Grenzen, wo sie nicht mehr abgeben wollen.
Nein. Es gibt, wenn man eine europäische Souveränität will, muss man eine europäische Demokratie haben. Das heißt, die Grenze ist nicht, dass es nicht geht. Die Grenze bedeutet, wenn man unfähig ist, diese Demokratie zu entwickeln. Und es spricht überhaupt nichts dagegen. Weißt du, es heißt in Deutschland, Deutschland, Deutschland über alles. Und ich meine nicht, das ist republikanisch.
Das heißt es nicht mehr.
Nein, das heißt, es geht darum, Deutschland ist mehr wert, ja, als Bayern oder Preußen.
Ach so, okay.
Ja, so meine ich das. Ja, sondern ist Deutschland. Und jetzt müssen wir lernen, Europa ist mehr wert als Frankreich oder Deutschland. Und wenn wir das nicht demokratisch lösen, dann werden wir demokratische Souveränität verlieren. Das ist doch unser Problem.
Ist nach deiner Erfahrung im Europaparlament, ist es da, wie sehen sich da die einzelnen Gruppen, also die Grünen, die Liberalen, die Europäische Volkspartei, dominieren da eigentlich noch die nationale Provenienz oder sehen die sich als europäische Gesinnungsgemeinschaft?
Ist das nicht toll, dass es das gibt? Dass es der einzige Ort ist, wo man nicht nach Nationen zusammensitzt, sondern nach politischer Zugehörigkeit. Und ich habe Lambert sehr gerne und schätze ihn sehr. Aber wenn immer gesagt wird, das Parlament, das ist der Bundestag, nur weil in Straßburg anders verteilt wird, also die Bremen und Nordrhein-Westfalen haben beinahe dieselbe Macht im Bundesrat. Die amerikanische Senat ist zusammengesetzt aus 2 Senatoren für jeden Staat. Also dieses Berechnen. Das Europaparlament ist nicht legitim, weil man nicht proportionell dort sitzt. Bremen und Nordrhein-Westfalen, der amerikanische Senat, sagen genau das Gegenteil.
Tom, da muss ich einen kleinen weiblichen Gegenakzent setzen. In Abwandlung des Werbespruches meiner Zeitung, daneben sitzt immer ein kluger Kopf. Ich würde doch sagen, bei aller Begeisterung für Souveränitätsverzicht in Europa und bei allem Respekt für Daniel Cohn-Bendit, das Europäische Parlament, und da stimme ich einmal über Vedrin zu, ist nicht sozusagen der Ort, das sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht, das sozusagen die europäische Demokratie per se verkörpert, sondern die nationalen Parlamente haben durchaus eine Rolle zu spielen.
Ja, ich habe nicht widersprochen.
Bei diesen weiteren Souveränitätsverzichten, um sozusagen die demokratische Kontrolle herzustellen, wenn wir jetzt weitergehen in Richtung einer echten Währungsunion. Moment,
wenn wir eine europäische Souveränität haben, haben wir 2 Kammern. Die eine ist der Rat, das sind die Nationalstaaten und die Regierung und ihre Parlamente. Und das andere ist das Europäische Parlament. Die Demokratie sind beide. Und beide müssen nämlich Macht haben, um die europäische Souveränität zu kontrollieren. Was ich lustig finde, ihr nehmt die europäische Demokratie, so wie sie heute ist, und sie schwächelt, und deswegen seid ihr, es ist unmöglich. Ihr redet von Moment, Frankreich.
Das hat keiner gesagt.
Frankreich. Ihr redet La France. Die 1789, die große französische Revolution. Wie lange hat französische Demokratie gebraucht, um den Frauen das Wahlrecht zu geben? 160 Jahre. Gebt mal der europäischen Demokratie 160 Jahre und dann werdet ihr sehen, was wir für eine Demokratie
das,
hier haben.
Das ist, gut ja. das ist gut gesagt. Ich fürchte, die Eurokrise jedenfalls hat keine 160 Jahre Zeit. Deshalb
du hast doch die Frage der Demokratie gestellt.
Völlig
die Frage der Zinsen ist eine andere. Da muss die Merkel in die Knie und deswegen wird Italien heute Abend gewinnen, damit Merkel merkt, dass Monti recht hat.
Fußball ist die Schlussfrage.
Ich muss noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Das Match heute Abend wird von einem französischen Schiedsrichter gepfiffen.
Furchtbar. Also man stelle sich vor, er macht eine falsche Entscheidung zu Ungunsten Deutschlands. Dann geht alles schief.
Das geht alles schief, genau. Okay. Nochmal ernsthaft zum Euro. Also haken wir mal die Demokratiedefizite oder Demokratiepotenziale in Europa ab. Ist denn der Euro, der gerade diese Krise verursacht, ist es wahr, was die Kanzlerin sagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa? Oder könnte man umgekehrt sagen, scheitert der Euro, kriegt vielleicht Europa eine zweite Chance?
Ich weiß, dass du das meinst, das hört man manchmal bei den Tagesthemen. Aber ich sage eins, ich gab zwei Dinge. Erstens, wenn man Rührei hat, ist es schwer, die Eier wieder rauszuholen. Das muss man mir erst mal zeigen, wie das geht. Zweitens, natürlich kann der Euro zeigen, aber der Euro kann scheitern, wenn so eine Politikerin wie Frau Merkel so handelt, wie sie handelt. Es ist nicht Gott gegeben, ob es scheitert oder nicht. Es hängt davon, ob wir einen Begriff von Solidarität haben oder nicht. Und ich finde, dass sich, was sich heute zeigt, gerade gegenüber Italien, Monti hat alles gemacht, gespart, Arbeitsmarktreform, neoliberaler geht es nicht. Die Linke ist wirklich auf die Barrikaden, die Gewerkschaft. Und wir sagen denen, es tut uns leid mit euren Zinsen, da können wir nichts machen. Das ist Panik. Und Herr Weidmann sagt in der Süddeutschen vor 4 Tagen, sagt uns, ja, 1970 hat Italien die und die und die Fehler gemacht. Und das sind die Probleme, dass wir nicht den Mumm haben, auf die Reaktion zu sagen, jawohl, wir intervenieren, damit die Zinsen in Italien runtergehen. Und das ist europäische Solidarität und das muss man machen und dann geht der Euro nicht kaputt.
Ein Appell für Eurobonds, Alfred
Grosser. Nein. Keineswegs.
Das war ein ganz klares
Signal. Nein, sind nicht für Eurobonds. Eurobonds, das war hier die Karikatur der Süddeutschen. Man sieht Hollande mit einem großen Revolver. Bon, Eurobond. Heiße ich.
Ja.
Nein, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, also völlig im Sinn Dani, dass alle was tun müssen. Und da ist jetzt ein paradoxes Lage eingetreten. 30 Jahre, 40 Jahre lang habe ich beobachtet, wie nur Deutschland sich um die anderen Länder kümmerte. Sei es um Italien, sei es um Polen und so weiter. Und heute hat sich das gedreht. Deutschland wirft Frankreich vor, nicht nur deutsch-französisch zu handeln, sondern sich um Italien zu kümmern, sich um Spanien zu kümmern und so weiter. Das hat sich geändert. Das deutsch-französische Paar war auf das Paar angewiesen, das war Frankreich, und Deutschland sagte, ja, es gibt noch die anderen. Und heute ist genau das Gegenteil. Frankreich sagt, es gibt noch die anderen, ja. Und in Berlin sagt man eher, es gibt nur das deutsch-französische.
Das ist eine interessante Beobachtung. Aber würden Sie Merkels Satz unterschreiben, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, oder würden Sie den in Zweifel ziehen?
Wenn der Euro scheitert, und das ist also ein Vorwurf an die deutsche Presse, jedenfalls an FAZ und der Süddeutsche, die beiden, die ich jeden Morgen lese, Schäuble, also vor dem liege ich beinahe auf den Knien, so sehr bewundere ich ihn und bin freundschaftlich verbunden, hat ganz hart gesagt im letzten Mai im Bundestag, wenn der Euro fällt, ist das eine Katastrophe für die Bundesrepublik, wir können nicht mehr exportieren und so weiter und so weiter. Diesen ganz kleinen Absatz, die sind nicht von den deutschen Zeitungen reproduziert worden. Und ich glaube, dass hier die Presse wirklich versagt hat, indem sie nicht dargestellt hat, welche Katastrophe es für Deutschland wäre, wenn es kein Euro mehr gäbe. Und das gilt für den Spiegel heute, das gilt natürlich für den Stern heute. Und die ganzen Zeitungen, die sagen, ja, so wichtig wäre das gar nicht für Deutschland. Es wäre wichtig für Deutschland. Und man kann gar nicht wissen, welche Katastrophen wir auf allen, natürlich in Frankreich auch, wir können nicht mehr in Deutschland kaufen und die deutschen Mittelständische können nicht mehr exportieren. Der Handel nach China ist ganz klein verglichen mit dem Handel in der Europäischen, Union.
70% des deutschen Exports ist im Euroland.
Und da hat die deutsche Presse, also ich sehe nicht regelmäßig deutsch Fernsehen, mit Kabel bekomme ich nur ZDF, aber ich glaube, es wird hier vernachlässigt und gesagt, man könnte hier, und da werden wir alle lastlos, dann brauchen wir nicht mehr zu bezahlen, dann geht es uns wieder völlig gut, wenn es den Euro nicht gäbe. Ja, die Euro-Krise, wenn es kein Euro mehr gäbe, wäre das eine enorme Katastrophe für Europa und wir wären 20, 30 Jahre zurückgeworfen.
Sie unterschreiben Angela Merkels Diktum. Ich muss natürlich zurückweisen, dass es keine differenzierte Darstellung in der deutschen Presse gibt. Also auch in der schriftlichen Presse. Ich lese das die ganze Zeit, auch wie die Kosten eines Euro-Scheiterns werden auch akribisch aufgeführt. Aber gut, Michaela, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ich weiß, du als Nachrichtenjournalistin willst du immer natürlich auch möglichst neutral bleiben, aber deine persönliche Einschätzung davon?
Meine persönliche Einschätzung ist, die Schwierigkeit resultiert daraus, dass wir versuchen, die Versicherungsgesellschaft zu wechseln zu jedem Zeitpunkt, wo der Schadensfall schon eingetreten ist. Das heißt, wie machen wir es sozusagen, dass wir eine Versicherungsgesellschaft jetzt begründen, wo wir wissen, der Schadensfall ist schon da? Ich glaube in der Tat, dass es einen geordneten Rückzug, so wie es uns auch in meiner Zeitung viele vordenken, aus dem Euro nur unter wirklich sehr, sehr glücklichen Umständen gelingt. Das Rührei Cohn-Bendit ist meiner Ansicht nach die wahrscheinlichere Option, wenn es dazu kommt. Und deswegen glaube ich schon, dass man auch der Kanzlerin Glauben schenken sollte, wenn sie sagt, sie will eigentlich alles versuchen, was in ihrer Macht steht, dass der Euro nicht scheitert. Ich habe den französischen Premierminister sehr zum Lachen gebracht, als er auf die Äußerung, die die Bundeskanzlerin vor der FDP-Fraktion getätigt haben soll, sie hat sie ja selber nicht wörtlich wiederholt, dass sie zu Lebzeiten keine Eurobonds erleben werde, solange sie lebt.
Also waren dabei.
Sehr gut, also haben wir einen Augen- und Hörzeugen,
also ein wunderbar. Augenzeuge und Ohrenzeuge.
Ich habe jedenfalls Herrn Ayrault gesagt, sie hat auch einmal geäußert, dass sie sich nicht hatte vorstellen können, dass sie zu Lebzeiten den Mauerfall erlebt.
Ja, ich habe so verstanden, dass sie bis zu ihrem Lebensende Kanzlerin sein soll.
Genau das. Und die FDP-Fraktion hat auch gerufen, wünschen Ihnen ein langes Leben.
Ich habe eine Frage. Diese Idee vom Schuldentilgungsfonds ist keine linke Idee. Das sind die 5 Institute, die verfassungsmäßig beauftragt sind, die Bundesregierung zu beraten. Die haben das in einem Sondergutachten zusammenbeschlossen. Linke wie rechte Institut, einstimmig. Die Bundeskanzlerin hat 17 Minuten und 30 Sekunden gebraucht, um zu sagen, es ist eine falsche Idee. Woher nimmt sie die Hybris, in 17 Minuten die Arbeiten der 5 Institute, die besten deutschen Wirtschaftsinstitute, diese Idee zu verwerfen? Das muss mir mal einer erklären und dann will sie den Euro retten.
Dann sage ich auf der französischen Seite genau dasselbe. Er kritisiert seine Kanzlerin, ich weiß nicht, aber ich kritisiere meinen neuen Präsidenten, der alle Mühe hat, sich durchzuringen, um zu sagen, ja, wir machen mit, zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel, wir machen einen gemeinsamen Fonds, der nicht da ist, um Schulden zu tilgen, der nur da ist, um neu aufzuarbeiten, damit etwas mehr verdient werden kann, und der wird beaufsichtigt von ein paar Leuten, die über den Regierungen stehen und sie kritisieren können. Den Schritt soll er doch mindestens gehen, um zu zeigen, dass er im Sinne von Europa arbeitet. Und da könnte es einen Dialog geben. Ich war nicht beim Abendessen gestern Abend dabei, leider. Aber wir haben auch, also wie der deutsche Botschafter verabschiedet worden ist, leider, wir weinen ihm alle nach, Herr Schäfers, in Paris hat unser Premierminister ausnahmsweise einen Botschafter verabschiedet und eine schöne Rede gehalten, um zu sagen, dass man doch vielleicht Lösungen finden kann. Man hat immer Lösungen gefunden. Man wird vielleicht Lösungen finden, die wieder mal Übergangslösungen sind, aber völlig im Sinne von Dani. Ich hätte gerne ein paar Worte. Und darf ich vielleicht sagen, welche Worte? Das sind ganz einfach. Es ist ein einfacher Satz. Er ist ausgesprochen worden von Jacques Chirac, Premierminister von Valéry Giscard d'Estaing, am 3. Juli 1974 in seiner ersten Rede von La politique européenne ne fait plus partie de notre politique étrangère, elle est autre chose et ne se distingue plus du projet que nous formons par nous-mêmes. Diesen Satz gemeinsam von beiden ausgesprochen würde mir vorläufig genügen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Alfred Grosseur. Aber ich will, obwohl Dani eben damit schon vorgeprescht ist, ganz, aber wirklich in einem Wort, weil sonst können wir das Spiel gar nicht angucken, sagen, wem drücken Sie die Daumen? Dani, heute Abend.
Italien.
Okay. Okay, alles klar, auf dem Anrufbeantworter sagst du ja auch Messaggi und so, alles klar. Michaela?
Ich habe Deutschland Schminkstempel für meine Kinder gekauft, Deutschland.
Okay, Alfred Grosseur?
Ich wünsche dem französischen Schiedsrichter viel Glück.
Genial, genial, okay, hervorragend. Sehr schön. Daniel Kuhn-Bendit, Michaela Wiegel, Alfred Grosseur, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das war doch. Hat doch nicht geklappt.